Moin zurück hier aus dem 90 Plus On Air Studio und jetzt endlich mal wieder mit einer vernünftigen Begrüßung. Moin Moin hat letztes Mal der Chris gesagt, das ist aber Verschwendung in der Hansestadt Hamburg. Ein schlichtes Moin reicht, Chris. Habe ich dir das nicht beigebracht vorher?
Nee, hast du mir leider nicht beigebracht. Da muss ich mich natürlich entschuldigen bei unseren Hörern aus dem
Norden. Du hast ja letzte Woche die Sendung moderiert. Ich konnte leider nicht. Wie hat es dir denn gefallen? Willst du meinen Job jetzt hier übernehmen oder wie sieht's aus?
Ach du, ich glaube, du machst es schon ein bisschen souveräner als ich. Also ich überlasse dir da gern das Mikro.
Nein, Quatsch. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war leider verhindert. Jetzt sind wir wieder in der gewohnten Zusammenstellung. Nicht, dass euch das auch ein bisschen irritiert hat. Da jetzt, wo auch immer ihr seid, im Auto, auf der Arbeit oder wo auch immer im Büro, gerade dem Chef hier die Folge vor die Nase gehalten. Wir wollen beginnen mit dem Rückblick auf die Champions League Woche und natürlich starten wir da mit den deutschen Spielen. Der Chris hat sich da so ein bisschen was rausgepickt. Fangen wir an mit der Gruppe D. Die Bayern mit einer Mini-Krise, wir haben die auch noch im Schwerpunktthema so ein bisschen thematisiert, den FC Bayern München. Was haben die denn gegen die PSV aus Eindhoven? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Was haben die denn da so gemacht?
Ich bin jetzt kein Holländer, aber es hat sich schon mal ganz gut angehört. wie man es erwartet hat, hat Bayern das Spiel recht deutlich gewonnen. Wobei man dazu sagen muss, so souverän, wie das Ergebnis vermuten lässt, war es teilweise gar nicht. Die erste halbe Stunde, da hat man wirklich am Anfang gedacht, das könnte vielleicht ein absoluter Kantersieg werden, zweistellig. Da gab es, glaube ich, direkt 9-0 Schüsse und der FC Bayern war direkt 2-0 in Führung. Doch dann durch den Anschlusstreffer um die Zeit wurde Eindhoven viel mutiger und man hat gemerkt, dass die Bayern dieses Jahr nicht ganz so sattelfest sind wie in den Spielzeiten zuvor. Und da hat man kurz gedacht, die Führung könnte ein bisschen wackeln. Doch als dann Lewandowski das 3-1 machte, wurde der Rekordmeister wieder souveräner und hat dann letztendlich dann doch den Sieg relativ locker heimgefahren. Aber ja, wie gesagt, beim FC Bayern herrscht da ein bisschen Unsicherheit und man hat gemerkt, die sind schon zu ärgern, hat man ja auch in der Bundesliga gesehen.
Vor allem in der Defensive, ne?
Ja, richtig. Hat man jetzt natürlich zu Beginn der Saison nicht vermutet mit der Verpflichtung von Mats Hummels, aber so ganz abgestimmt und souverän wirkt es noch nicht dahin.
Wie sieht es aus in Richtung Zukunft? Die Bayern nur auf Platz 2. Wie sieht es da aus? Wie siehst du die Chancen im Kampf, im Fernduell gegen Atletico da um den Gruppensieg?
Ja, wie man wahrscheinlich vor der Saison da auch erwartet hat, geht es natürlich nur über Atletico und Bayern. Also die zwei werden den Gruppensieg untereinander ausmachen. Atletico hat natürlich momentan die besseren Karten, absolut souverän. Und obwohl es natürlich minimalistisch ist, 3 Siege, aber nur 13-0 Tore. Entscheidend wird natürlich das direkte Duell zwischen Bayern und Atletico sein. Ich glaube, das ist sogar der letzte Spieltag in der Gruppe. Das wird letztendlich ausschlaggebend sein. Aber ich vermute, dass Atletico da jetzt leicht die besseren Karten hat und wahrscheinlich den Gruppensieg einfahren wird. Die anderen beiden aus der Gruppe, Eindhoven und Rostock, die werden um die Europa League kämpfen. Das war es dann wahrscheinlich.
Ja, wir haben ja auch als kleinen Test mal versucht, die erste Halbzeit da auf Rebel TV zu kommentieren. Da gab es natürlich so ein paar Rückmeldungen, dass das Ganze asynchron war. Das stimmt, ich habe mir das nochmal angehört, ich habe das nochmal verglichen. Da werden wir uns dann nochmal zusammensetzen und gucken, wie wir das hinkriegen, weil an sich ist das eine echt geile Idee. Gut, kommen wir zurück auf den Champions-League-Spieltag. Die deutschen Mannschaften waren recht erfolgreich, auch Gladbach auswärts im Paradies in Schottland.
Ja, bei Celtic, da war natürlich wieder eine absolut überragende Stimmung bei den Schotten. Das ist immer Gänsehaut pur. Gladbach, ja, vor kurzem haben wir noch diskutiert, ob es vielleicht bei Gladbach sogar mit der Euroleague eng werden könnte, da das natürlich die absolute Mördergruppe ist und Celtic wirklich heimstark ist und auch Man City zu Hause geärgert hat bei dem 3-3 vor kurzem. Aber letztendlich hat Gladbach das relativ souverän gemacht, obwohl natürlich einige Spieler fehlten. Bei Celtic hat auch einfach vieles vermissen lassen, was sie gegen City gezeigt haben. Da hat das Durchsetzungsvermögen gespielt, da hat so einiges gefehlt und am Ende war Gladbach wirklich spieldominierend und hat auch extrem viel Durchsetzungsvermögen bewiesen, besonders Hahn bei seinem Tor. Und absolut souverän und unglaublich wichtige Punkte für Gladbach. Denn, wie gesagt, die Gruppe hat es in sich mit Man City und Barcelona. Und ja, durch diesen Sieg jetzt bei Celtic, da ist man auf der Lauer, falls bei City vielleicht noch ein bisschen so der Schlendrian reinkommt und wenn City ein bisschen ins Wackeln kommt, dann wären die Fohlen natürlich da. Die sind jetzt nur einen Punkt hinten dran. Aber realistisch gesehen wird es für Gladbach eher um die Euroleague gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Manchester City noch die verbleibenden Spiele außer gegen Barca erneut patzen wird.
Für mich war es auch ein verdienter Sieg von Gladbach, aber ich finde, dieses 2:0 täuscht auch so ein bisschen darüber hinweg, dass vor allen Dingen in Halbzeit 1 die Gladbacher wieder eine katastrophale Chancenverwertung hatten. Ja, wie hast du das gesehen? Ja. Weil Gladbach kam eigentlich nur durch zwei Fehler von Kolo Touré zu den Toren.
Ja, absolut richtig. Ja, das war ja ganz am Ende, als Kolo Touré Hahn mehr oder weniger den Ball in die Füße spielte. Und ja, also wie gesagt, spieltechnisch war Gladbach absolut souverän, nur im letzten Drittel war es ein bisschen schlampig. Also da hat manchmal der saubere finale Pass gefehlt. Aber wie sagt man so schön, ja, das Glück des Tüchtigen war es wohl in diesem Fall.
Mhm. Einen Tag vorher hat Leverkusen versucht, endlich den ersten Dreier in der Champions League einzufahren gegen Tottenham. Das war ein sehr gutes Spiel mit Torlinientechnik-Einsatz. Wie ist es letztlich ausgegangen?
Ja, unentschieden, wobei das wirklich ein Spiel von zwei Halbzeiten war. In der ersten Halbzeit sah es nicht so aus, als würde Leverkusen da groß was mitnehmen können. Tottenham war recht dominant, hat das Spiel wirklich bestimmt. In der zweiten Halbzeit kam dann aber ein anderes Leverkusen aus der Kabine, hat dann auf der anderen Seite auch dominiert. Und am Ende, aufgrund dieser wirklich starken zweiten Halbzeit, hätte Leverkusen wirklich den Sieg verdient gehabt. Da hat der Telegraph eine lustige Schlagzeile gehabt, die ich recht gut fand.
Wie heißt die denn?
Loris ist Tottenhams Schmerzmittel in der Aspirinstadt.
Ja, okay.
Fand ich recht treffend, denn der Franzose hat wirklich alles festgehalten und hat letztendlich auch die Null gehalten. Und bei Leverkusen, um das Wortspiel ein bisschen weiterzuführen, wirklich für Kopfschmerzen gesorgt.
Oh Mann, der war mal jetzt weit hergeholt. Ja, aber trotzdem, Leverkusen jetzt 3 Punkte aus 3 Spielen. Das klingt jetzt so, ja okay, ungeschlagen, aber irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Wie sieht's denn da mit dem Weiterkommen aus? Sind die Chancen noch gut?
Das Gute ist, dass Leverkusen noch so gut wie alles selbst in der Hand hat, weil die Punkteverteilung in der Tabelle ist recht ausgeglichen. Also Monaco mit 5 Zählern, Tottenham dahinter mit 4, Leverkusen 3 und Moskau 2. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, man hätte dieses Spiel gewinnen müssen und da hat man eine riesen Chance verspielt, denn dann wäre man schön Tabellenführer, könnte etwas entspannter in die nächsten Spiele gehen. Und so ist es jetzt richtig knapp. Also ich habe das Gefühl, bei Leverkusen könnte es noch in alle Richtungen gehen. Man könnte theoretisch Gruppensieger werden, aber man könnte, wenn es ganz blöd läuft, auch noch irgendwie Letzter werden, weil das Spiel gegen in Moskau vor allem ist auf gar keinen Fall ein Selbstläufer. Bei Tottenham sowieso nicht. Das wird auf jeden Fall noch eine heiße Kiste für Leverkusen. Da hat man eine große Chance verspielt. Ich denke, letztendlich werden sie wahrscheinlich auch so um den zweiten Platz zittern müssen und vielleicht in Euroleague rutschen. Kommt drauf an, wie sich die Mannschaft jetzt weiterentwickelt.
Apropos Chance verspielt, das war ja auch in Monaco. Kurz vor Schluss sah es auch nach einem Sieg aus und dann kam da dieses 1:1. Also bei Leverkusen ist so ein bisschen der Wurm drin in der Bundesliga ja auch. Gehen wir zum anderen Bundesliga-Club, Gruppe F, Dortmund, sehr ersatzgeschwächt. Gegen Sporting Lissabon, die sind Zweiter in der portugiesischen Liga, haben gerade mal 3 Punkte Rückstand auf Benfica. Also da kam auch ein Gegner, der konnte schon richtig was.
Ja, war auf jeden Fall auch ein interessantes Spiel. Ganz am Anfang hat Sporting wie die Feuerwehr losgelegt. Besonders Gilson Martins hat Dortmund richtig Probleme gemacht. William Carvalho war extrem dominant im Mittelfeld, hat kluge Pässe gespielt, war immer da, wo er sein musste. Doch dann hat Dortmund sich ein bisschen mehr reingefunden, wurde dominanter, hat das Spiel dann auch teilweise bestimmt. Weigl war der absolute Aktivposten beim BVB, also über ihn ging wirklich alles, ein überragendes Spiel von ihm. Und seine Leistung hat er ja mit seinem ersten Profitor gekrönt.
Schönes Tor, ehrlich.
Ja, auf jeden Fall, klasse Ding. Doch dann wurde Sporting dann später stärker und machte enormen Druck auf den BVB, besonders nach dem Anschlusstor. Und da hat man noch das Gefühl gehabt, dass da noch der Ausgleich fallen könnte, aber Dortmund war extrem kampfstark und bissig und es war ein Spiel, was den Dortmund dann wirklich sehr viel Kraft und Energie geraubt hat, denke ich mal. Und für seinen großen Aufwand hat man sich dann am Ende mit den 3 Punkten belohnt und das war ein enorm wichtiger Sieg für den BVB, denn jetzt geht man da Kopf an Kopf mit Real in die nächsten Spiele, beide 7 Punkte und man hat sich schön Luft auf Sporting verschafft, der ärgste Konkurrent von den Top 2 ist.
Also jetzt wäre ein Weiterkommen eigentlich schon eine Enttäuschung, ne? Also wenn es nicht schaffen würden.
Ja, Also jetzt mit dieser Ausgangslage werden weiterkommen, ist auf jeden Fall Pflicht. Alles andere wäre wirklich eine Enttäuschung. Ob es dann Platz 1 oder 2 ist in einer Gruppe mit Real Madrid, da wäre man wahrscheinlich auch mit Platz 2 zufrieden. Aber wie gesagt, jetzt mit 4 Punkten Vorsprung auf Sporting, da muss man auf jeden Fall mindestens den Platz 2 mitnehmen.
Ja, ich sehe da auch durchaus Chancen, dass sie da den Gruppensieg klar machen können, weil haben sich ja gut verkauft gegen Real Madrid. Gehen wir nochmal kurz auf Julian Weigel. Es ist ja schon echt ein Wahnsinn, was der für eine Entwicklung nimmt, ne?
Ja, absolut. Also das kann man natürlich verstehen, dass der BVB alles Mögliche tun will, um sofort den Vertrag zu verlängern. Absolutes Top-Talent und ist es eigentlich, ja, man kann einfach nur sich darauf freuen, wie er sich weiterentwickeln wird, denn schon jetzt ist er absolut der Dreh- und Angelpunkt beim BVB.
Gehen wir nochmal kurz in die anderen Gruppen, also weg von der Bundesliga, die sich jetzt wirklich richtig stark präsentiert hat in der Champions League. 4 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, also ungeschlagen dieses Mal endlich. Wir haben ja mit Rollo letzte Mal auch diskutiert, der bei uns zugeschaltet war, ob die Deutschen wirklich so weit sind, wie sie immer sagen werden. Aber das heute war ja, oder das in dieser Woche war ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt hat ja auch Schalke schon 1-0 gewonnen. Mal gucken, was Mainz noch macht. Gehen wir jetzt aber nochmal in die Champions League. Kurzer Blick in die Gruppe A. Arsenal war da und da war ein gewisser Herr Mesut Özil, der Geburtstag hatte unter der Woche, und der hat sich mal ein bisschen gedacht, belohne ich mich nochmal selber?
Ja, richtig. Mesut Özil war die überragende Figur beim Spiel gegen Ludogorets, also der erste Hattrick seiner Karriere und auch unabhängig von den Toren ein überragendes Spiel gemacht. Okay, der Gegner war jetzt in Anführungszeichen nur Ludogorets, aber Mesut Özil ist diese Saison wirklich jetzt in einer sehr guten Form. Und das Interessante ist jetzt wirklich, dass er jetzt Tore zu seinem Spiel hinzufügt. Früher waren es ja immer nur die Assists. Aber in dieser Spielzeit hat er jetzt über Premier League und Champions League hinaus 6 Tore in 10 Spielen bereits. Und das macht ihn natürlich noch gefährlicher und unberechenbarer, wenn jetzt noch die Tore dazukommen. Ja, zur Gruppe selbst. Wie erwartet werden Paris und Arsenal den Gruppensieg unter sich selbst ausmachen. Basel und Ludogorets jeweils einen Zähler. 6 Punkte Rückstand auf die Top 2. Kämpfen um die Euroleague und ja, bald steht das Duell Arsenal gegen Paris an und ich denke mal, dass da der Gruppensieg wahrscheinlich ausgemacht wird.
6-0 gewinnt Arsenal gegen Ludogorets aus Razgrad. Neapel hätte dieses Ergebnis auch gerne gehabt, haben sie aber nicht, ne?
Ja, Neapel hat mal wieder gepatzt, muss man sagen. Hat ja schon vor der Länderspielpause angefangen, jetzt am Wochenende gegen AS Rom verloren und jetzt nach Hause der Patzer gegen Beşiktaş. Man merkt, der Ausfall von Milik wirkt sehr schwer bei Napoli. Ja, durch den Patzer von Neapel ist es auf einmal ein bisschen interessanter geworden in der Gruppe. Benfica ist jetzt, glaube ich, auf Platz 2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Nee, Platz 3 sogar. Platz 3. Beşiktaş ist auf Platz 2, genau. Neapel mit 6 Zählern vorne, Beşiktaş dann 5 und Benfica dann 4 Punkte. Also wie gesagt, durch diesen unerwarteten Sieg von Beşiktaş wird es jetzt auf einmal ganz interessant. Und Benfica schnuppert auch schon am Top-Duo und da kann man mal auf das nächste Spiel, auf den nächsten Spieltag gespannt sein. Da geht es dann, glaube ich, in Istanbul gibt es dann quasi das Rückspiel. Beşiktaş gegen Napoli. Wird auf jeden Fall ein Top-Spiel.
Interessant ist auch, dass Beşiktaş nach 15 Jahren mal wieder mehr als ein Tor auswärts in der Champions League geschossen hat und jetzt sogar 3. In Neapel musste man da ja nicht wirklich mitrechnen. Womit man auch nicht so wirklich rechnen musste, dass Leicester in der Champions League von Sieg zu Sieg eilt. Also vielleicht haben die sich gedacht, komm, in der Liga machen wir mal nicht mehr so viel, sind ja schon Meister. Wiederholen wir dieses Märchen mal in der Champions League. Ist ja einfach Wahnsinn, oder?
Tja, absolut. Also in der Liga kann man sagen, pfui, und in der Champions League, hui. Ranieri hat ja
2
auch...
2 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, es sind nicht die ersten 2 Euro heute, glaube ich. Ranieri hat ja nach dem Spiel auch gesagt, er ist unglaublich stolz auf seine Mannschaft, aber gleichzeitig unglaublich wütend, wenn er auf die Premier League schaut, wo es jetzt wirklich gar nicht läuft. Okay, ja, 3 Spiele, 3 Siege in der Champions League gegen Kopenhagen, Porto und Brügge. Dazu muss man natürlich jetzt auch sagen, dass es nicht die allerstärkste Gruppe in der Champions League ist. Aber trotzdem eine beachtliche Leistung für Leicester und es sieht sehr stark nach Weiterkommen aus. 9 Punkte auf Platz 1, danach folgen Kopenhagen und Porto mit jeweils 4 und abgeschlagen auf dem letzten Platz ist Brügge mit gerade einmal 0 Zählern. Also Porto und Kopenhagen kämpfen da noch neben Leicester ums Weiterkommen.
Zum Abschluss auch in die letzte Gruppe. Da gibt es dann sowas wie Juventus Turin und Sevilla, sind ja jetzt auch keine 2 so schlechten Mannschaften.
Nee, ganz und gar nicht. Sevilla will natürlich den Leuten beweisen, dass sie es auch in der Königsklasse können. Also zuletzt immer die Euroleague-Mannschaft schlechthin. Und ja, diese Saison zeigen sie es auch. Sevilla und Juventus jeweils mit 7 Punkten führen die Gruppe H an. Beide bisher sehr souverän. Insbesondere Sevilla ist sehr kompakt. Also 7 Punkte mit einem Torverhältnis von 2-0 habe ich, glaube ich, auch selten gesehen. Ja. Und ja, dahinter kommen jetzt Lyon und Zagreb. Also wie bei manchen Gruppen zuvor, denke ich, dass das Weiterkommen da bereits quasi durch ist und es bei Lyon und Zagreb jeweils um die Euroleague geht.
Danke dir, Chris, für die Einschätzungen von der Champions League Woche. Internationaler Fußball ist natürlich immer was Besonderes. Wir machen jetzt kurz ein bisschen einen Break und sind dann zurück mit unserem Schwerpunktthema und haben wieder ganz besondere Gäste für euch dabei. Freut euch drauf und bis gleich. Da sind wir zurück hier bei 90 Plus On Air bei der 12. Folge und bei unserem 12. Schwerpunktthema. Es ist dieses Mal die Bayern-Krise, die vermeintliche Bayern-Krise und die potenziellen Bayern-Jäger. Was ist wirklich dran? Wie gefährlich können die Vereine hinter dem FC Bayern, dem Rekordmeister, wirklich werden? Und da haben wir uns wieder eine schöne Runde eingeladen. Das ist zum einen als Bayern-Experte der Steffen vom FC Blockin. Das kennt ihr auf Twitter. Und ja, was könnte es Schöneres geben als einen Bayern-Fan, der auch noch ein bisschen Ahnung hat. Danke, dass es bei dir geklappt hat und freuen uns, dass du dabei bist.
Ja, ich bin gespannt auf die Runde. Hallo.
Für den BVB, der ja in dieser Runde als zweites direkt eigentlich genannt wird, ist der Luca Gierl wieder dabei und steht uns mit Rat und Tat für den BVB zur Seite. Freuen uns auch, dass es bei dir geklappt hat.
Ja, danke, dass ihr mich trotz der letzten Sendung nochmal eingeladen habt.
Warum trotz der letzten Sendung? War doch alles in Ordnung. Und den Robert Dost von Sky, Experte dafür Hertha und Leipzig. Und da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche sozusagen geschlagen, denn die sind ja beide da so in diesem Kandidatenkreis vertreten. Freut uns auch, dass du wieder dabei bist und ja, moin.
Ja, moin. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann und bin sehr gespannt.
Der Chris, der ist natürlich auch dabei. Den habt ihr gerade schon gehört. Und Chris, du willst uns auch noch ein bisschen was über Köln und Hoffenheim erzählen, richtig?
Ja, so ein bisschen, was ich so aus den Fingern mir saugen kann.
Genau, fangen wir am besten mal an mit den Bayern. Chris, du hast dir da so ein kleines Vorwort überlegt und dann gehen wir doch mal weiter mit unserem Gast.
Ja, genau. Also, wieso wir uns eigentlich das Thema Bayern-Krise in Anführungszeichen und die Bayern-Jäger ausgesucht haben. Okay, Bayern-Krise kann man jetzt direkt revidieren. Kaum hat der FC Bayern die ersten 7 Spiele nicht am Stück gewonnen, will man dem Rekordmeister da schon eine kleine Krise in die Schuhe schieben. Darüber reden wir sicher gleich, aber das Signifikante an der ganzen Geschichte, warum wir heute darüber reden wollen, ist, dass der Abstand zwischen Bayern und, ich sag jetzt mal, der letzte noch ernstzunehmendere Verfolger, würde ich jetzt mal den Cut allerspätestens bei Leverkusen machen, auf Platz 10. Der Abstand zwischen Bayern und Leverkusen beträgt 7 Punkte. Und der Abstand zwischen Bayern und dem BVB beträgt 4 Punkte, also Platz 5. Und wenn man das jetzt mal mit letzter Saison vergleicht, da hat Bayern die ersten 7 Spiele am Stück gewonnen. Da betrug der Abstand zum BVB 4 Punkte. Und jetzt das Interessante, der Abstand zu Platz 6, ganze 10 Punkte. Also der Abstand ist jetzt da auf ja, so circa 6 Punkte geschrumpft. Und ja, die ganzen Fans der Bundesliga haben sich schon die letzten Jahre immer gehofft, dass es mal spannender wird als zuletzt und ob dass es mal einen etwas spannenderen Meisterschaftskampf gibt. Und jetzt sind wir mal gespannt, auch wenn die Konkurrenz diesmal nicht die erwartete ist.
Ja gut, beim Meisterschaftskampf sind wir ja noch nicht, sind ja noch früh in der Saison. Aber Steffen, du wirst dir wahrscheinlich nicht gehofft haben, dass es ein bisschen spannender wird in der Bundesliga, oder? Wie siehst du das?
Grundsätzlich bin ich da durchaus dafür, dass es eng und spannend wird. Das ist auch für die Bayern-Spieler, glaube ich, zumindest in dieser Saison offenbar notwendig. Insofern müssen das gar nicht 30 Punkte Vorsprung sein am Ende.
Mhm. Aber woran liegt es denn jetzt? Warum ist der FC Bayern da doch vom Auftreten her nicht so, wie wir ihn unter Guardiola, wie wir ihn da unter Guardiola kennen?
Thema. Also ich habe in dieser Saison schon zwei Gesichter vom FC Bayern gesehen. Das war in der Tat in den ersten Spielen die sogenannten entfesselten Bayern, die da, ich war beim Auftaktspiel in München gegen Bremen, noch bis zur letzten Sekunde nach dem 4-0, nach dem 3-0, nach dem 4-0, nach dem 5-0 immer noch weiter Druck gemacht haben, noch einen mehr machen wollten, noch einen dran drauflegen wollten. Und das war dann in den letzten drei Spielen vor dem Spiel in der Champions League am Mittwoch ganz anders. Da sind die Leute stehen geblieben, haben sich nicht groß angeboten, haben nicht genau gewusst, wo sie hingehen sollen oder wollen und sind dann bei Kontern des Gegners nicht allzu motiviert zurückgelaufen. Also das war ein ziemlicher Einbruch und den kann man sich, glaube ich, wirklich erklären, nur wenn man ganz nah dran ist. Das bin ich ja nicht, oder sind wir alle Fans nicht, aber ich denke, dass Ancelotti jemand ist, der ja hoffentlich in der Lage ist, sowas zu bewältigen ja. mit allen zusammen.
Das Problem ist aber, also du hast es angesprochen, Einstellungssache, Mentalitätssache, aber wir sehen auch irgendwie im Spiel nach hinten, in der Defensive ist das nicht so souverän und abgeklärt wie zuvor. Da ist so ein Stück weit, habe ich beobachtet, Unsicherheit. Das steht ja eigentlich nicht so im Einklang mit so einer Einstellungssache. Warum Unsicherheit? Kannst du die erklären?
Ja, zum Teil sind die Anweisungen des Trainers wesentlich weniger detailliert wie die von Guardiola, der ich gerade im Interview noch nachgesehen habe. Da gab es eine Beobachtung von, ich glaube, einem englischen Journalisten, der sich eine komplettes Spiel lang Pep Guardiola an der Seitenlinie in Manchester angesehen hat und gesehen hat, dass er zum Beispiel bei einzelnen Spielern die angewiesen hat, ein, zwei Meter oder Schritte nach vorne, hinten oder zur Seite zu gehen. Und wenn du das 3 Jahre lang gewohnt bist und das wegfällt, dann kommt dann am Anfang vielleicht so ein Eindruck des Entfesselten zustande, aber irgendwann vielleicht auch die Frage, ja, wie machen wir es denn jetzt anders? Und da ist dieser Umbruch ja einfach nicht so reibungslos und dass wir dann immer noch an eins sind, obwohl dieser technisch-taktisch Umbruch da ist, ist dann noch ein netter Trost. Insofern, das habe ich auch gerne diesen Begriff Krisenbayern verwendet auf Twitter und ist noch nicht ganz verkehrt, aber natürlich auch mit einem Hauch von Übertreibung verwendet, nur zumindest auf die Bundesliga bezogen.
Das stimmt. Ohne die Tore von Kimmich wäre der FC Bayern auf Platz 4, aber sind ja Spekulationen.
Genau, das hatte ich auch zwischendurch geschrieben, also ohne Kimmich würden wir jetzt um die Europacup-Plätze kämpfen und das sind die Wunder des Fußballs, dass ein rechter Außenverteidiger plötzlich vorne im Strafraum immer goldrichtig spielt und sogar als kleiner, relativ kleiner Junge wunderbare Top-2-Tore macht. Also,
ja. Wahnsinnsentwicklung auf jeden Fall. Robert, wir haben uns, ich glaube, vor dem Spiel Dortmund gegen RB Leipzig getroffen zur Sendung, haben da schon festgestellt, dass Leipzig echt forsch auftritt in der Bundesliga. Dann haben sie den BVB auch geschlagen, Hamburg mit 4-0 nach Hause geschickt, beziehungsweise aus der Arena geschossen. Ist das jetzt alles nur so ein Lauf motiviert oder steckt da mehr hinter? Können die da sich schnell und vor allen Dingen langfristig etablieren an der Spitze?
Also ich glaube, Leipzig ist im Moment so eine Mischung aus zwei Dingen. Zum einen, dass da halt, wie wir das schon öfter gesehen haben, so ein Aufsteiger kommt, den man natürlich erstmal unterschätzt und wo man natürlich erstmal mit einer anderen Einstellung geht, als wenn man jetzt gegen Bayern und Dortmund spielt. Und auf der anderen Seite natürlich eine Mannschaft, die unfassbar viel Qualität hat und die halt auch einen Trainer hat, der seine Mannschaft einfach richtig gut einstellt. Und wenn man sich die Spiele anguckt, vor allem auch gegen Dortmund, gegen Hamburg, gegen die du jetzt angesprochen hast, da waren die einfach taktisch immer auf sehr, sehr hohem Niveau und haben dann natürlich auch, was man auch immer so ein bisschen sagen muss, in manchen Partien immer auch das nötige Glück gehabt. Also wir erinnern uns an den ersten Spieltag gegen Hoffenheim. Das kann man auch verlieren. Das Spiel holt dann aber in der letzten Minute noch den Ausgleich. Also, und dann kommt man ganz schnell in so einen anderen Lauf rein. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus vielen, vielen Faktoren, aber nichtsdestotrotz steht man nicht ohne Grund davor da oben und hat nicht ohne Grund noch kein Spiel verloren.
Ja. Paderborn stand ja nach 4 Spielen auch auf 1, ist dann abgestiegen. Das wird bei Leipzig aber nicht passieren, ne?
Nee, das kann ich mir so nicht vorstellen. Aber ich glaube auch, ich kann mir das aber auch wiederum nicht vorstellen, dass sie jetzt als Bayernjäger sich die ganze Saison da oben halten. Also ich glaube, das wird sich schon irgendwann nochmal eintendeln und die werden auch schon nochmal ihr erstes Spiel verlieren.
Ja. Auf Rang 5, Luca, haben wir aktuell den BVB mit 13 Zählern. Den würde man eigentlich direkt hinter den Bayern ganz schön im Nacken erwarten. Ist zwar auch ein sehr geringer Abstand, aber warum ist der BVB da teilweise noch ein bisschen zu unkonstant in seinen Leistungen?
Ja, inkonstant trifft es ganz gut. Das liegt meiner Meinung nach hauptsächlich an den drei großen Abgängen, die man hatte mit Hummels, Mkhitaryan und Gündogan. Und die durchaus durch relativ junge und unerfahrene Spieler ersetzt wurden. Und dann kommt jetzt dazu noch, dass Spieler um Spieler wegbrechen und sich Spieler um Spieler verletzen. Und das kann natürlich nicht dazu führen, dass sich da irgendwie ein guter Rhythmus erspielen lässt. Und das würde zumindest die Inkonstanz ein bisschen erklären. Es war damit zu rechnen nach den Abgängen, was so ein bisschen ironisch ist, weil die drei ja alle gingen, um Titel zu gewinnen, aber wären sie geblieben oder auch nur zwei von denen geblieben, hätte Dortmund wahrscheinlich eine gute Chance, um den Titel mitzuspielen.
So nicht, oder was meinst du?
Ich sehe es in dieser Saison tatsächlich eher noch nicht. Ich glaube, es war Oliver Fritsch, der von der besten A-Jugend der Welt schrieb. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Und die A-Jugendlichen, die da mitspielen, sind ja auch alle schon ein bisschen besser als die A-Jugend-Bundesliga ist. Aber die Mannschaft ist generell noch sehr jung. Man hat Gündogan nicht so wirklich ersetzt. Zwar ist Guerrero dann ein bisschen in die Rolle geschlüpft, aber man hat große Probleme gegen Teams, die ein bisschen mannorientiert spielen und hochpressen. Da findet man wenig Lösungen. Und es gibt nun mal viele Teams in der Bundesliga, die da fähig sind, das zu tun. Und da glaube ich nicht, dass Dortmund genug Punkte sammeln wird.
Okay, Robert, dazwischen steht die Hertha. Da kannst du ja auch, bist ja auch nah dran mit Sky. Ist die Hertha in diesem Jahr ein Team, hat nur eine Doppelbelastung, die den Bayern gefährlich werden könnte? Weil für mich wirken sie von der Spielanlage reifer als noch im letzten Jahr.
Ja, also die Hertha, muss ich sagen, hat mich oder überrascht mich eigentlich fast jeden Spieltag nach diesem Katastrophenspiel gegen Brøndby in der Europa League, wo man dann so katastrophal rausgeflogen ist, habe ich eigentlich gedacht, dass man da ansetzt, wo man eigentlich in der Rückrunde der letzten Saison aufgehört hat, weil da haben sie ja auch sehr, sehr schlecht gespielt zum Ende, haben vieles liegen lassen, haben ihren Champions-League-Platz noch verspielt und dann fangen die plötzlich an, richtig gut und souverän zu kicken. Und wie du schon gesagt hast, sie wirken wirklich konstanter, wirken auch sicherer in ihrem Spiel, haben 3 Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison auf dem Konto, wirken sehr selbstbewusst eingespielt und haben natürlich auch Glück mit Verletzungen so ein bisschen. Und können die auch wesentlich besser auffangen als im letzten Jahr. Also so ein Ausfall von Darida, wie es ja jetzt der Fall ist, ich glaube, das wäre im letzten Jahr noch ein bisschen schlimmer gewesen. Und das können sie jetzt eigentlich ganz gut kompensieren. Und das, obwohl man irgendwie nur 3 Leute geholt hat. Aber irgendwie wirkt der Kader breiter, wirkt besser und wirkt irgendwie auch stabiler.
Was sind da für Faktoren? Ist es nur Dardai oder spielt da noch ein bisschen andere Sachen eine Rolle?
Also man sagte mal so, bei Dardai, das ist natürlich schon ein Fuchs, ist auch ein ganz guter, also er macht einen guten Job da, zumindest wirkt das immer so. Die Spieler sagen auch immer, sie reden immer von so einem großen Bruder, weil er noch nicht so lange aus dem Spielbetrieb raus ist. Und so redet er auch mit den Spielern, er weiß also, wie er sie ansprechen muss, bringt dann auch die nötige Härte mit rein. Und mit Sicherheit auch eine gewisse Spielidee, die man dann auch erkennen kann. Und der Mann dahinter, der Rainer Wiedmeier, auch einer von dieser schwäbischen Trainerriege, der bringt dann natürlich auch noch so eine taktische Finesse dann dazu. Mhm. Und ja, das setzt die Mannschaft dann einfach auch ganz gut um.
Die Frage ist, jetzt haben wir Chris Hoffenheim auf der 5, auch mit 13 Punkten, also punktgleich mit dem BVB. Das Feld ist klar nach 7 Spielen noch etwas eng zusammen. Aber können die da auch noch irgendwie ein Wörtchen mitreden? Oder ist das eher so, jetzt erstmal nur am Anfang, so was sagst du dazu?
Ja, ich denke eher das Letztere, was du gesagt hast. Also Hoffenheim, am Anfang der Saison haben noch Leute sehr kritisch auf Hoffenheim geschaut, nachdem man die ersten 4 Spiele nur unentschieden spielte. Und spielerisch war das auch nicht überragend am Anfang. Jetzt folgten 3 Siege in Serie. Das ist natürlich für Hoffenheim schön, das ist für Nagelsmann schön, der weiterhin für Aufsehen sorgt, ein sehr innovativer Trainer ist, der neue Trainingsmethoden dort anwendet. Er ist auch ein sehr taktisch guter Trainer. Man merkt, dass jetzt gerade, seitdem er fast permanent auf die Dreierkette umgestellt hat, läuft es da extrem gut, die letzten 3 Siege. Ja, aber ich denke, das wird auch nach einer Zeit wieder nachlassen. Und damit wird Hoffenheim auch zufrieden sein. Man hat jetzt nicht so viel Geld investiert, man hat aber clever investiert. Man hat jetzt ein ruhiges Umfeld und einen Trainer, auf den man jahrelang setzen will. Und ich denke, dass Hoffenheim dadurch, die werden wieder ein bisschen abrutschen. Dafür fehlt einfach noch die letzte Klasse und die letzte Tiefe im Kader. Aber wenn man am Ende dann, ich sag jetzt mal, auf Platz 7, 8 oder so ungefähr eintrudeln wird, dann wird man das durchaus als eine relativ erfolgreiche Saison sehen.
Steffen, auf Rang 2, die habe ich jetzt bewusst erstmal rausgelassen. Mit 15 Zählern aktuell ist der FC aus Köln. Sind das für dich aktuell die ärgsten Verfolger, auch wie sie auf dem Papier sind? Oder sagst du eher, ja, das ebbt auch noch ab?
Sie sind ja der heimliche Tabellenführer. Wenn sie in der letzten Minute in München das Tor machen, statt daneben zu schießen, dann werden sie jetzt Erster und jetzt Zweiter. Insofern hat sich das der FC selber eingebrockt, da jetzt nicht ganz oben zu stehen. Ist aber vielleicht ganz gut für sie. Also was wir beim FC sehen, dass so eine Seriosität, Leidenschaft und so einer gesunden Person, Verrücktheit und so eine ansteckende Begeisterung über die Jahre unheimlich weit tragen kann. Die haben eine Stadt, die dahinter steckt, die haben ein tolles Stadion, tolle Fans, die haben eine gewisse Leichtigkeit und diese Verrücktheit hat jetzt eben ihre ungesunden Teil verloren und das führt jetzt schon zu großer Nervosität in Leverkusen und vielleicht auch ein bisschen in Gladbach. Und das ist ja sehr belebend und sehr schön. Und als Bayern-Fan kann man sagen, wenn man es mal einem gönnen würde, dann dem FC und nicht dem BVB. aber es ist ein sehr gefährlicher Titel, sich da zum Bayernjäger zu machen oder dazu erhoben zu werden oder damit ernsthaft zu spielen. Also alle, die das so ein bisschen damit ja gespielt haben, da muss man schauen, was ist aus Horst Held geworden. Wenn Bayern strauchelt, müssen wir da sein. Oder was ist aus dem Häking geworden, der Bayern angreifen wurde. Der BVB hat da seit der sogenannten Wachablösung auch keine echten Titel mehr gewonnen. Also da macht der FC das, glaube ich, schon ganz gut. Sie dürfen jetzt so ein bisschen über Europa reden und träumen, die Fans, aber die arbeiten einfach seriös weiter und mal schauen. Also wenn der FC Bayern so weiterspielt wie in den letzten zwei, drei Bundesligaspielen und der FC so weitermacht, dann gibt das so eine Meisterschaft wie damals Kaiserslautern. Da kann man dann so einen Durchschlag schon mal hinkriegen. Also denen ist das durchaus zuzutrauen, ja.
Stichwort BVB.
Aber weit, weit weg. Also wir haben ja auch schon Rückrunden gesehen, wo Mannschaften komplett eingebrochen sind. Und insofern, mal gucken.
BVB, da Luca auf jeden Fall konstanter und hat auch schon eher den Nachweis gebracht, auch auf Dauer einer Saison dann doch sich auf Platz 2 einzufinden. Was glaubst du denn, kann diese junge Mannschaft, diese noch nicht 100% eingespielte Mannschaft, trotzdem den Abstand kleiner werden lassen und dann irgendwie vielleicht doch so ein paar Nadelstiche setzen, auch im direkten Duell?
Ja, die Nadelstiche im direkten Duell, damit rechne ich fast schon. Also da sehe ich ganz gute Chancen. Es war ja schon im Supercup so, dass Dortmund da eigentlich zumindest für 60 Minuten die überlegene Mannschaft war und dann Bayern am Ende einen typischen Ancelotti-Sieg geholt hat. Mhm. Das wird natürlich nochmal anders. Bayern ist dann deutlich weiter unter Ancelotti vermutlich. Aber Dortmund hat die neuen Spieler dann. Das wird ganz interessant. Auf Dauer denke ich nicht, dass Dortmund mehr Punkte holt als letzte Saison, aber dadurch, dass Bayern vermutlich deutlich weniger holen wird als letzte Saison, kann es natürlich sein, dass der Abstand dann dadurch geringer wird. Mhm. Aber ich sehe Dortmund nicht so stark, wie sie letzte Saison war insgesamt.
Das hört sich so ein bisschen pessimistisch an, also möchte ich jetzt nicht zu sehr sagen, aber trotz dieser teilweise echt furiosen Spiele, was lässt dich so ein bisschen kritisch blicken?
Ja, das ist teilweise furios. Es gibt natürlich, also diese Spieler wie Dembele und Mohr drücken das ganz gut aus. Da gibt es dann zwei Aktionen pro Spiel, wo man denkt, das geht ja überhaupt nicht. Wie kommt denn da noch an den Mitgegenspielern vorbei? Und dann gibt es halt auch so Aktionen, wo sie dem Schiedsrichter die Chance geben, ihnen eine rote Karte zu zeigen oder Beifall klatschen dem Schiedsrichter. Ich meine, Dembele hätte wahrscheinlich auch schon zwei rote Karten sehen können diese Saison für Beifall klatschen und Ball wegschießen. Das ist dann alles tatsächlich noch ein bisschen grün hinter den Ohren und natürlich kommt jetzt Reus wohl bald zurück, der ist jetzt schon im Teamtraining wieder heute gewesen. Das könnte natürlich nochmal so einen Push für die ganze Mannschaft geben. Vielleicht kommt Mario Götze dann auch bald mal wieder in die Form, in der er war schon mal.
Dann könnte es besser werden, so langsam?
Also ich fand ihn jetzt gegen Sporting ganz gut. Da hatte der Mannschaft auf jeden Fall mit seiner Erfahrung auch geholfen. Die letzten 30 Minuten hat er das Spiel dann so ein bisschen nochmal beruhigt. Und sonst ohne ihn wäre es wahrscheinlich verloren gegangen oder zumindest unentschieden ausgegangen, denke ich. Er ist nicht mehr der Spieler, der war, als er zuerst bei Dortmund kam. Er ist nicht mehr so schnell im 1 gegen 1, ist das nicht mehr so. Aber er strukturiert das Spiel jetzt mehr aus der Tiefe.
Ja, Robert, ist dann die Hertha vielleicht ein Tick reifer, als Luca gerade sagt, über den BVB? Weil Dardai gilt ja auch so einer mit Ibisevic so, dass die auch mal ja einfach clever sind und auch einfach abgezockter. Könnte das dann so ein Faktor sein?
Also das ist ein Faktor jetzt in der Hinrunde und auch in den Spielen bis jetzt. Aber ich erinnere da immer wieder gerne an diese Rückrunde der letzten Saison. Da hat die Hertha auch sehr, sehr, sehr gute Hinrunde gespielt und ist dann so grandios noch gescheitert an ihrer eigenen Courage. Natürlich hat man da mit Sicherheit draus gelernt, aber also wenn man sich mal den Kader anguckt und dann Mannschaften, die dahinter stehen, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Hertha um die Meisterschaft mitspielt und auch Bayernjäger da oben dran bleiben kann, was übrigens ein ganz doll verhasstes Wort ist in Berlin und auch in Leipzig. Also das hört man da gar nicht gerne, weil man sich so ein bisschen auf sich selber konzentriert und seine Saisonziele natürlich viel niedriger angesetzt hat. Ich finde eher die viel interessantere Frage dann eigentlich in dem Zusammenhang, oder die daran anschließt, ist, was ist denn eigentlich mit den Mannschaften, die man normalerweise da oben erwartet hätte? Also in FC Schalke 04 hätte ich da zum Beispiel schon irgendwie gedacht, dass sie da oben ein bisschen mehr ein Wörtchen mitspielen, ein bisschen Wörtchen mehr mitreden, oder auch Bayer Leverkusen und Gladbach. Also das sind so Mannschaften, die ich da oben erwartet hätte. Wo sind die? Ja, was passiert da eigentlich?
Holen dann solche Clubs wie Leipzig, ja, auch der BVB oder der Hoffenheim mit einem anderen Trainer, mit einem innovativen Trainer, holen die dann gegenüber diesen Clubs wie Schalke, die du ansprichst, auf?
Das ist, könnte wirklich eine mögliche Theorie sein. Also all die Mannschaften, die man jetzt da vorne so sieht, auch finde ich ein Peter Stöger und der erste FC Köln, da ist ja auch so eine Art Konzept dahinter und auch eine Idee dahinter, gemeinsam mit Jörg Schmadtke, die da verfolgt wird. Und bei Hertha ist das auch in gewissen Zügen zu sehen, weil bei Leipzig natürlich auf ganzer Linie. Also vielleicht ist das die Antwort darauf, ja, dass einfach der Konzeptfußball und also ein bisschen das durchdachtere System, dass das wahrscheinlich einfach die vermeintlich etablierten, die man da oben erwartet hätte, im Moment gerade so ein bisschen schlägt.
Ja, es scheint auch einfach so, dass es keine Etablierten mehr so wirklich gibt, wenn wir hier uns die Mannschaften angucken, über die wir gerade reden. Ja, bleibt doch auch mal die Frage, okay, fangen wir mit Steffen an, Richtung Saison komplett. Wird der FC Bayern trotzdem Meister? Was glaubst du?
Boah, könnte klappen.
Das ist aber sehr verhalten.
Vorhin gesagt, also wenn das so weitergeht wie die letzten Spiele, dann zieht da ganz schnell einer dran vorbei und das ist einfach dann völlig offen. Also wir haben jetzt in Dortmund diese enormen Verletzten gesehen, die wir jetzt gerade ausfangen konnten in einem Spiel in der Champions League, aber ob das durch die deutsche Bundesliga-Saison trägt, müssen wir erst sehen. Ähnlich ist es bei uns, wie fit ist Bartstuber, wie fit ist Martinez, die waren ja, Bartstuber ist noch nicht richtig zurück, Martinez war jetzt 2 Wochen raus, also das sind ja alles so Sachen, die einfach so viele Unbekannte, also wirklich völlig, völlig unmöglich, da eine Prognose anzugeben. Aber die Grundlage ist trotz allem immer noch ganz gut.
Dann hätten wir einen handfesten Skandal, wenn dann da zum Beispiel der FC vorbeizieht. Chris, was traust du den Kölnern? Rückblickend ist das natürlich alles spekulativ, aber was glaubst du, wo siedeln die sich ein?
Ja, wenn ich die Kollegen jetzt hier so reden höre, dann denkt man doch direkt an Leicester in der Premier League. wobei das natürlich... Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Köln wirklich etwas wie Leicester oder wie der FCK damals zustande bringen kann. Wobei aber auch alles, was... Ich denke jetzt mal, wenn Köln am Ende der Saison jetzt Fünfter wird, dann ist es eine extrem erfolgreiche Saison. Und damit wird man auch mehr als zufrieden sein. Und ich denke, letztendlich wird man natürlich noch einen kleinen Knick erleben. Dazu ist der Kader natürlich nicht so tief wie von den anderen Top-Teams oder den vermeintlichen Top-Teams, die nicht da oben sind. Aber über eine längere Saison hinaus ist es dann natürlich schon ein enormer Vorteil, wenn man da noch den ein oder anderen Stammspieler gleichwertig ersetzen kann. Die Kölner, wie meine Vorredner schon sagten, begeistern momentan, spielen einen guten Fußball. Da ist viel Enthusiasmus dabei, das macht Spaß. Die sind sehr effektiv. Aber wie gesagt, ich denke, auf lange Sicht wird man da schon wieder ein paar Punkte verlieren und letztendlich sich auf dem ja, so um die Euroleague kämpfen, denke ich mal.
Was macht RB Leipzig, Robert?
Das ist eine gute Frage. Die werden jetzt wahrscheinlich sagen, erstmal 40 Punkte sammeln und dann schauen wir mal. Aber ich glaube auch so ein einstelliger Tabellenplatz, 8, 7, vielleicht was Höheres mit 6, so die Richtung, da wird sich RB Leipzig einsortieren.
Also tatsächlich in Richtung Euroleague?
Ich kann mir irgendwie, also da muss schon ganz viel schief laufen in der Mannschaft, weil die wirkt auch so in sich geschlossen. Der Teamgeist ist unfassbar hoch, da gibt es kaum Streitereien. Auch ein Davy Selke, der da jetzt seit Wochen auf der Bank sitzt, der sagt zwar, na gut, wäre es schöner wird zu spielen, aber das sagen alle, die auf der Bank sitzen. Also selbst so einer, der als Topstürmer irgendwie da geholt wird, der da nicht groß rummuckt. Also ich glaube, da muss schon viel, viel schief gehen, dass das noch weiter da nach unten geht.
Also ist das da wirklich...
Da helfen ja auch die Angriffe von außen, die Leipziger da zusammenzuschweißen. Also das genau. ist eine ganz wunderbare Voraussetzung, um so eine verschworene Gemeinschaft zu bilden und auch zu sein.
Genau. Ich wollte gerade
sagen, was ihnen halt Probleme machen können, ist die Hitzköpfigkeit. Das hat man ein bisschen bei dem Spiel in Köln gesehen, da war ich im Gästeblock und habe mir das angeschaut. Und das, die hatten durchaus die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und da war so ein paar Sachen dabei, wo in dem Moment, wo es schwierig wurde, dann ähnlich wie vorher dann gesagt wurde, da sind sie noch ein bisschen zu grün. Also es kann ihnen dann vielleicht den Platz 4, 5, 6 kosten. Das kommt halt darauf an, wie die anderen dann noch so abschneiden. Aber ich denke schon, Platz 5 bis 10 ist da realistisch.
Und was halt dann auch einfach dafür spricht, ist ja dieses Duo dann mit Hasenhüttl und Rangnick, die beide auch eine gute Packung Erfahrung haben und da die Jungs auch zusammenhalten und einfach auch einen guten Job machen.
Ja. Also es herrscht rund um Leipzig so eine Harmonie, wenn ich das so richtig verstehe.
Ja. Leipzig haben das. Rangnick hat das Pech, dass diesmal nicht Klinsmann der Bayern-Trainer ist.
Ja, und was macht die Hertha, Robert? Bleiben wir nochmal bei dir.
Da sehe ich es eigentlich ähnlich, obwohl ich denen eher zutraue, die Europa League einzuziehen. Also Gladbach, Leverkusen würde ich schon so ansehen, dass die da oben noch wieder mit reinkommen. Wer weiß, am Schalke noch.
Entschuldigung,
ja. Ich denke schon, dass Hertha ähnlich wie in der letzten Saison irgendwann sich auch nochmal sein Tief gönnen wird und dann durchaus das Potenzial hat, auf Platz 6, vielleicht sogar Platz 5 abzuschließen. Aber die Champions-League-Plätze halte ich für unrealistisch, weil ich glaube, dass so Mannschaften wie Gladbach und Leverkusen da noch oben reinkommen werden und dann wird die Hertha dann auch auf jeden Fall von der Champions-League verdrängt. Aber selbst das wäre für die Mannschaft ja ein Riesenerfolg.
Aber diesmal dann nicht direkt in der Qualifikation, ne?
Das wäre zu wünschen, ja.
Ja. So, Luca.
Ja, dazu müsste Gladbach aber seine Auswärtsschwäche abstellen. Also das
stimmt.
Ich glaube, das ist am Wochenende.
Aber gut, ich sag mal so, jetzt nee. In Glasgow haben sie ja da ganz gut vorgelegt. Also in Glasgow 2-0 so souverän zu gewinnen, das sah jetzt für mich nicht erstmal nach Verunsicherung aus.
Ja. Ja, wenn sie dann noch die Elfmeterschwäche ablegen, dann. Luca, Borussia Dortmund, die gehen so ein bisschen unter jetzt gerade. Aber ich rechne eigentlich fest mit ihnen. Wie ist das bei dir? Haben wir schon ein bisschen was rausgehört. Was
glaubst du, wo landen sie? So pessimistisch ich auch bin, im Endeffekt denke ich doch, dass man sich dann im Laufe der Saison da ein bisschen stabilisieren wird, dass die jungen Spieler dann mit ein bisschen mehr Erfahrung da auch Konstanz in ihre Leistung bekommen und sobald dann Reus wieder da ist, sobald ein paar Innenverteidiger wieder gesund sind. Ich meine, ohne die große Verletzung von Bender, die er sich bei Olympia dazu gezogen hat, wäre das auch alles deutlich angenehmer, glaube ich. Denke ich schon, dass sie am Ende dann auf Platz 2 oder Platz 3 landen. Ich denke, Bayern wird...
Aber was ist denn das Ziel? Also was haben die sich denn vorgenommen?
Das Ziel von Tuchel, wenn man den so ein bisschen verfolgt und ein bisschen kennt, ist natürlich immer zu gewinnen. Der will jedes einzelne Spiel gewinnen und der würde auch am liebsten die Meisterschaft natürlich gewinnen. Und der will im Großen und Ganzen auch irgendwann die Champions League gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist, der weiß natürlich aber auch, und deswegen gab es da wohl auch vereinsintern so ein bisschen Knatsch, dass diese drei Abgänge da einen großen Rückschritt bedeuten in der Entwicklung. Man ist jetzt ganz konsequent auf super talentierte, aber auch super junge und super unfertige Spieler gegangen. Und dieses eine Übergangsjahr muss man sich jetzt leider gönnen. Leider fällt es zusammen mit dem Übergangsjahr bei Bayern. Das ist natürlich sehr schade für Dortmund und für Tuchel, weil dieses Jahr wäre sicher was drin gewesen. Aber Ich glaube nicht, dass man Bayern dieses Jahr schlagen kann. Der Kader ist einfach zu stark und selbst wenn Ancelotti da jetzt nicht das taktische Genie ist, wie Guardiola es ist, reicht die individuelle Qualität, um sehr viele Spiele in der Bundesliga zu gewinnen.
Ich muss sagen, ich persönlich bin jetzt kein Dortmund-Fan, aber so pessimistisch wie du sehe ich das gar nicht, weil man hat in der Sommerpause einen sehr großen Umbruch gemacht und man hat quasi das Rückgrat der Mannschaft aus, okay, Gündogan war die letzten Spielzeiten natürlich nicht mehr so zuverlässig aufgrund seiner Fitness, aber du hast den Hummels verloren und man hat jetzt so viele Verletzte, man hat so viele neue junge Spieler, die noch nie so wirklich zusammen gespielt haben und trotzdem hat man oftmals gesehen, was diese Mannschaft eigentlich kann und wenn sie einmal ins Rollen geraten, dann ist das eine wirklich schwer zu stoppende Mannschaft und man hat auch eine gewisse Breite im Kader und wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Castro schaut, der jetzt plötzlich wieder auf der Schwelle zur Nationalmannschaft steht oder ein Ginter, die jetzt durch die Verletzung wieder in den Kader gerückt sind und Top-Leistungen bieten, dann finde ich das ziemlich beachtlich und ich persönlich denke, da ist noch sehr viel Luft nach oben und wenn es dann wirklich alles greift und alle eingespielt sind und die verletzten Spieler zurückkehren, dann ist für mich Dortmund ein extrem ernstzunehmender Gegner für den FC Bayern.
Es kann natürlich passieren, dass sich da so eine Euphorie entwickelt. Das ist jederzeit möglich und gerade bei so einer jungen Mannschaft natürlich möglich. Ja. Aber
Tuchel hat das ja so ein bisschen schon im letzten Jahr gezeigt, wo er schon wesentlich besser abgeschnitten hat als komplett neuer Trainer mit einem anderen Konzept, mit einer komplett neuen Mannschaft für ihn neu schon so weit zu kommen. Also das, denke ich, ist ihm auch in dieser Saison nochmal zuzutrauen. Und deswegen frage ich halt nach dem Ziel. Also wenn die da wirklich mit aller Macht dran ziehen, dann ist es halt vielleicht auch wirklich drin, da Erster zu werden in der Bundesliga. Also ich war in der letzten Saison beim Auswärtsspiel vom BVB im Berliner Olympiastadion und da hatte ich genau dieses Gefühl nicht, weder bei den Fans noch bei der Mannschaft, dass sie da unbedingt gewinnen wollen, um an den Bayern dran zu bleiben und die noch irgendwie einzuholen. Und wenn diese Mentalität diese Saison wieder da ist, dann wird das auch nochmal nicht klappen.
Ja, also das offiziell kommunizierte Ziel ist Top 4, aber wenn man, wie gesagt, also wenn man Top 4 kennt, dann...
Langweilig. Ja,
man ist damit halt sehr erfolgreich.
Das ist so langweilig, dass der Hummels euch abgehauen ist.
Jetzt ist eine steile These.
Aber auch so langweilig, dass man damit zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg gefeiert hat.
Ja. Aber Luca, wenn ich festhalten möchte, dir fehlen Führungsspieler auf dem Platz.
Gar nicht unbedingt von der Mentalität her. Es geht mir da eher so um die Kreativität, die man mit Mkhitaryan und Gündogan verloren hat. Und die Ballsicherheit von Gündogan vor allen Dingen, die fehlt zumindest jetzt, wo Guerrero gerade verletzt ist. Er hat es sehr gut gemacht und wenn der wiederkommt, vielleicht wird es dann auch alles klicken und plötzlich gewinnen die 20 Spiele am Stück. Es kann alles sein. Aber mir fehlt da so ein bisschen... noch so ein Mittelfeldspieler.
Aber
noch,
Julian Weigel?
Eine super gute Nummer 8 fehlt mir da.
Aber Julian Weigel, verkörpert er für dich nicht eigentlich den perfekten Gündogan-Ersatz? Jetzt ist er ja auch noch torgefährlich.
jetzt trifft er auch so oft wie Kimmich. Ja. Der ist natürlich super, super wichtig für Dortmund, aber mehr so für die Statik und auf der 6 einfach auch für die Defensive sehr wichtig. Da fehlt aber dann halt jemand so in der Reihe davor, der innerhalb der gegnerischen Formation auch mal zwischen den Linien den Ball bekommt, weiterverarbeiten kann, da mal was Unerwartetes macht, ins Dribbling geht, den letzten Pass spielt. Und dafür ist, also das soll Weigel, glaube ich, gar nicht machen, weil er dann die Statik der ganzen Mannschaft in Gefahr bringen würde, wenn er so weit vorne rumturnt. Und das kann er auch nicht. Und mal gucken, vielleicht kann das Götze im Laufe der Saison machen und vielleicht Guerrero, das wird man sehen. Also ich sehe das auch, dass Dortmund also Sky is the limit sozusagen und die könnten super Spiele auch in der Champions League abliefern und an dem richtigen Tag vielleicht jeden schlagen, aber ich sehe es einfach mit der Konstanz noch nicht so.
Also du hast ein schönes Schlusswort eigentlich gegeben, mal gucken, denn das bleibt uns eigentlich auch nur übrig. Nach 7 Spieltagen haben wir aber ein verändertes Bild in der Bundesliga, die Bayern nicht ganz so unantastbar an der Spitze, dahinter FC Köln, dann RB Leipzig, dann natürlich Hertha BSC Berlin, dann der BVB und die TSG aus Hoffenheim. Danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ein bisschen hier spekuliert habt, was diese Vereine alles noch in der Saison reißen können, ob sie dem FC Bayern gefährlich werden können. Und ja, bleibt doch einfach der spannende Blick dann auf die nächsten Bundesliga-Spieltage, was dann da noch so passiert. Das werden wir gleich auch noch beleuchten. Erstmal nochmal danke und hat uns gefreut, dass ihr dabei wart.
Gerne. Gerne.
Spannende Diskussion, die wir da gerade hatten, Chris. Spekulationsthema auf jeden Fall, aber hat schon ganz schön viel hergegeben, ne?
Ja, war eine sehr interessante Runde und ja, ohne Spekulation wäre Fußball ja auch langweilig, oder?
Genau, wir hätten natürlich auch noch ein bisschen weiter spekulieren können, aber es wird natürlich auch den ganzen Rahmen sprengen. Ich weiß ja nicht, wie eure Anfahrtszeit zur Arbeit da, wie lange die jetzt dort oder ob ihr einfach entspannt auf dem Bett sitzt, wo auch immer jetzt gerade der Podcast läuft. Wir sind wieder bei unserem klassischen Abschluss, bei unserer klassischen Vorschau auf das internationale Fußballwochenende beleuchten da unsere Ligen, wie wir es auch auf Twitter machen. Könnt uns da gerne folgen. Und ich persönlich muss sagen, macht mir wieder richtig viel Spaß hier zu sein. Also 2 Wochen, das kommt hoffentlich nicht nochmal vor. Kann man natürlich nicht garantieren. Aber jetzt geht's los. Das Tippspiel die Woche, es steht 3-2. Ich habe katastrophal getippt vor 2 Wochen, muss ich natürlich ehrlich gestehen. Aber du, Chris, du hast uns wieder zurückgeholt und diese Woche ist der Marius wieder dabei. Den werden wir nächste Woche im Podcast auch endlich wieder hören. Freut uns natürlich auch, dass der wieder mit am Ball ist. Und gehen wir rein in die erste Partie meines Herzensclubs. HSV gegen Eintracht Frankfurt, Freitagabend. Flutlicht 20.30 Uhr und Gisdols Heimpremiere. Was gibt's da zu sagen?
Richtig, ja, ich habe es dem Christoph letzte Woche schon erzählt. Ich werde jetzt, glaube ich, jedes Mal den HSV mit in die Tippspiele reinnehmen, bis der erste Dreier erfolgt ist.
Ja, dann können wir gerne machen.
Ja, ob es jetzt am Freitag schon soweit sein wird, ja, bleibt mal abzuwarten. Ja, also HSV unter Gisdol zumindest kampfstark und etwas verbessert, aber die Offensive läuft gar nicht. Aber ein Dreier wäre jetzt wirklich langsam an der Zeit für den HSV und extrem wichtig. Gegner Eintracht Frankfurt kommt natürlich mit Rückenwind aus dem Bayern-Spiel und ist unter Kovac natürlich auch sehr verbessert im Vergleich zur Vorsaison und ebenfalls sehr kampfstark. Also das riecht nach einem absoluten Kampfspiel und ich denke, das allerschönste Spiel wird es nicht werden.
Ja, ich hoffe natürlich, dass kein Rumpelfußball wird. Marius tippt auf jeden Fall auch in diese Richtung. Er sagt X unentschieden. Weiter geht's in der Bundesliga mit Hertha gegen Köln. Samstag 15.30 Uhr, Konferenzzeit.
Richtig, ja. Hertha gegen Köln, die zwei, ich will jetzt nicht sagen Überraschungsteams, aber ja, doch kann man eigentlich fast so stehen lassen. Wir hatten ja eben die Diskussion darüber.
Topspiel, ne?
Bitte?
Ist ja ein Topspiel.
Ja, eben, auf jeden Fall. Ein unerwartetes Spitzenspiel fast schon.
Genau.
Hertha zu Hause, Hertha spielt zu Hause, bisher daheim mit einer weißen Weste, 3 Spiele, 3 Siege. Aber auch Köln noch ungeschlagen in der Fremde, 1 Sieg, 2 Unentschieden. Und das Top-Duell ist natürlich bei diesem Spiel Ibisevic gegen Modest, das Duell der Torjäger, die beide in absoluter Hochform sind. Ibisevic mit 5 Treffern, Modest mit 7. Und es wird ein knappes Spiel, denn besonders die Kölner Defensive ist stark drauf und die wird es den Berliner wahrscheinlich sehr schwer machen.
Marius sieht das ähnlich, der hält sich da erstmal defensiv und tippt hier auch unentschieden. Ist ja auch für die Hertha der beste Saisonstart ever, vor allen Dingen zu Hause. Und ja, Köln, das wird natürlich auch spannend zu sehen sein. Marius, auf jeden Fall X, du erwartest ein knappes Spiel. Ich glaube sogar, dass die Hertha gewinnt. Bayern gegen Gladbach. Topspiel, ja. Nominell diesmal.
Ja, richtig. Bei Gladbach lief es ja in der Saison nicht ganz so wie erwartet bisher. Auch der FC Bayern, obwohl man natürlich auf Platz 1 ist, hat etwas geschwächelt in der Liga im Vergleich zum Vorjahr. Jedoch kommen beide Teams mit Rückenwind aus der Champions League in die Partie. Wie wir es bereits schon vorhin erwähnt haben, Bayern mit ein paar Schwächen in der Defensive. Und jetzt kommen die Fohlen, die natürlich für ihre eklatante Auswärtsschwäche bekannt sind. Aber dazu muss man sagen, dass beinahe kein Team wie Gladbach den FC Bayern in den letzten Jahren so genervt hat und so ärgern konnte. Also könnte doch ein knapperes Spiel werden.
Ja, wenn Neuer nicht mehr patzt, dann sieht es schlecht aus für die Gladbacher. Marius sagt auf jeden Fall, der Rekordmeister wird jetzt den Schwung aus dem Eindhoven-Spiel mitnehmen, diese Mini-Krise komplett abschütteln und auch die 11 von André Schubert schlagen. Wie sieht's aus in der italienischen Serie A? Da haben wir ein richtig romantisches Duell. Also wenn ich das hier gerade lese, da kriege ich echt fast Tränen in den Augen. AC Milan gegen Juventus Turin. Leider ist es in der Realität nicht mehr so nostalgisch.
Nee, vor allem nicht in den letzten Jahren, aber in diesem Jahr ist es wieder etwas interessanter. AC Mailand mit einer ganz guten Saison, momentan dritter Platz, also definitiv stark verbessert. Ja, Juventus muss man nicht viel dazu sagen. Wie schon in den vergangenen Jahren scheint die alte Dame da seinen Durchmarsch zu machen, bereits 5 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Aber der AC Milan ist insbesondere sehr heimstark. Die letzten 3 Spiele zu Hause wurden gewonnen. Und Stürmer Carlos Bacca ist momentan in Topform, bereits 6 Tore. Und ja, das Duell, was mir am meisten Spaß macht bei der Begegnung, ist natürlich Gigi Buffon gegen seinen potenziellen Nachfolger beim AC Milan. Also ich denke mal, das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wenn Buffon, der quasi schon sein Vater sein könnte, ihn am Ende des Spiels in den Arm nehmen wird.
Ja, das auf jeden Fall. Schönes Duell, aber Marius konnte sich hier auch noch nicht so wirklich einigen. Er tippt auch hier unentschieden. Gehen wir kurz rüber in die spanische Liga. Sevilla gegen Atletico hört sich auf dem Papier auch echt richtig gut an.
Ja, auch eine Top-Begegnung in Spanien. Das Duell der zwei Nutznießer, sagen wir mal. Die zwei konnten gut punkten, während Barca und Real nicht so souverän waren, wie man das von ihnen kennt. Atletico momentan auf Platz 1, Sevilla auf Platz 3. Bei Atletico ist momentan Griezmann wie so oft in Topform, bereits 6 Tore. Und nach dem Saisonstart, der relativ schwach war bei Atletico, scheinen die Jungs aus Madrid wieder in guter Form zu sein und die Offensive glänzt. Neben Griezmann sind insbesondere Carrasco und Gamero auch momentan sehr treffsicher unterwegs. Bei Sevilla auf der anderen Seite glänzt insbesondere Vieto, momentan mit 3 Kisten, auch in Topform. Und natürlich darüber hinaus noch Sanabria mit 3 Toren und 3 Vorlagen. Also wenn man das so liest und sich die Statistiken ansieht, scheint es ein Spiel mit ein paar Toren zu geben.
Mutiger Tipp auf jeden Fall auch von Marius, der sagt, Sevilla schlägt Atletico zu Hause und stürzt den Tabellenführer so ein bisschen. Chelsea gegen Manchester United, mein Gott, was sind das denn für Partien, die wir hier haben? Auch wieder so ein richtig klassisches, richtig tolles Premier League-Spiel. Für dich natürlich auch als England-Experte auch eine richtig coole Sache, ne?
Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so einen langweiligen Kick gibt wie am Montag.
Oh ja, ey, mein Gott.
Das war nix.
Nee, das war echt gar nichts. Aber José Mourinho, der ist jetzt wieder dabei, also hoffentlich.
Richtig, und kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück. Ja. Das wird auf jeden Fall interessant. Mourinho wird sein Team sicherlich taktisch mal wieder sehr defensiv einstellen, will sich beim alten Arbeitgeber sicherlich keine Blöße geben. Beide Teams sind noch nicht ganz so da, wo sie eigentlich sein wollen. Chelsea zuletzt in der Liga jedoch etwas verbessert mit 2 Siegen in Folge. Man United ist etwas ins Schwächeln gekommen nach dem Klassensaisonstart. Also es riecht eigentlich fast schon nach Unentschieden, wenn man sich die Gegebenheiten mal anschaut.
Für Marius riecht es nicht nur nach Unentschieden, der sagt, das ist auch ein Unentschieden, tippt hier auch wieder X, also ganz schön viel Unentschlossenheit hier festgestellt bei den ganzen
Tipps. War letzte Woche erfolgreich.
Auf jeden Fall. Bleibt abzuwarten, das mit den Unentschieden ist ja immer so eine Sache. Wir haben noch eins im Petto aus La Liga, Real Madrid gegen Athletic Bilbao, auch ja doch ein Hochkaräter. Und Real, nach den Tipps von Marius, könnte ja hier mit dem Sieg die Tabellenführung zurückerobern.
Richtig, ja. Interessante Gegebenheit für das Spiel. Real jedoch dieses Jahr noch nicht ganz so souverän wie zuletzt. Und insbesondere Cristiano Ronaldo nach seiner Verletzung scheint sich noch etwas schwer zu tun, in seine alte Form zurückzukehren, momentan mit einer kleinen Torflaute. Da kommt Bilbao wie gerufen, denn Cristiano Ronaldo erzielte seit 2009 16 Ligatore gegen die Basken. Daher der perfekte Gegner. Ich denke mal, dass Real Madrid sich da keine Blöße geben wird. Und ich denke mal, Marius sieht das ähnlich. Und wir tippen beide, glaube ich, drauf, dass Ronaldo mindestens ein Tor schießen wird.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, hat er sogar hier in Klammern angefügt. Ronaldo trifft, Ausrufezeichen. Weiß ich nicht, ob er dann Bonuspunkte bekommt, aber das werden wir natürlich diskutieren. Hoffentlich macht er für uns den Ausgleich, da wird die Community natürlich anderer Meinung sein. Welcher Meinung die Community über den heutigen Podcast sein wird, das würde uns natürlich auch wirklich sehr interessieren. Könnt ihr gerne auf iTunes schreiben, auf Podigy oder einfach auf Twitter, gerne eine Direct Message oder einfach öffentlich, wie es euch gefallen hat, was wir hier so gemacht haben. Freut uns natürlich immer und dann wissen wir auch vielleicht, woran wir ansetzen können. Chris, wir sind am Ende. Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, war wieder eine tolle Folge mit tollen Gästen und interessanten Themen, genauso wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, dass ihr ein schönes Fußballwochenende haben sollt und einfach natürlich wie immer bleibt sportlich. Wir sind raus und macht's gut.
Bis dann.